Mönchsgeflüster.
Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und zu einem letzten Mal bei Mönchsgeflüster darf ich an meiner Seite Doris Schuller begrüßen. Hallo Doris, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Marvin, schön, dass ich dabei sein darf.
Und worüber wir heute sprechen werden, das ergibt sich so ein bisschen auch aus Doris Lebenslauf und insofern möchte ich sie euch an dieser Stelle erst einmal kurz vorstellen. Sie hat unter anderem Grund- und Hauptschullehramt studiert in den Fächern Geschichte, katholische Theologie und Deutsch, aber heute ist sie vor allen Dingen für uns von Interesse, weil sie auch Archäologie der Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters studiert hat und da auch aktuell am Promovieren an der Uni Tübingen und hat ein Promotionsprojekt. Zu der mittelalterlichen Klosterlandschaft in Baden-Württemberg. Und ich dachte, es wäre ja ein wunderbarer Abschluss auch dieser Podcast-Reihe, wenn wir so zum Ende hin nochmal nicht nur den Blick auf die Reichenau lenken, sondern uns so ein bisschen auch verorten in Baden-Württemberg, wie es eigentlich diese Frühphase der Klosterlandschaft zu beschreiben. Was wissen wir darüber? Und genau mit diesem Thema setzt sich Doris eben auseinander. Und bevor wir da jetzt in einige Beispiele auch reingehen, vielleicht erstmal so ein paar ganz grundlegende Worte zu deinem Projekt und auch zu dem Stand deines Projektes. Womit setzt du dich da genau auseinander?
Ja, man muss dazu sagen, ich bin noch recht frisch mit meinem Thema. Also ich habe im November erst angefangen und kann deshalb bisher nur vorab darüber berichten sozusagen. Ich habe das, was ich erforschen möchte, noch nicht herausgefunden, worum es mir geht. Ich möchte schauen, wie sind die Gründungsprozesse von frühen geistlichen Gemeinschaften im Raum des heutigen Baden-Württemberg abgelaufen. Welche Ergebnisse kommen zusammen, wenn man archäologische und historische oder weitere Quellenarten nebeneinander stellt? Und welche Schlüsse oder welchen Beitrag kann die Archäologie zu diesem Thema liefern? Und mein zeitliches Ende habe ich mir gesetzt bei Mitte des 11. Jahrhunderts, also sagen wir mal plakativ 1050, weil sich dann im Hoch- und Spätmittelalter die Klosterlandschaft nochmal ganz anders entwickelt und es da auch sehr viel mehr werden. Also mich interessieren vor allem die Vorgänge im Frühmittelalter, was ja bisher auch im Podcast hauptsächlich thematisiert wurde.
Ich wollte gerade sagen, das passt ganz wunderbar zu unserer Podcast-Reihe und auch zu der Ausstellung, die wir ja begleiten. Und du hast auch schon erwähnt, du bringst da auch verschiedene Disziplinen zusammen, also einmal die Geschichtswissenschaft, aber natürlich auch die Archäologie. Vielleicht kannst du auch da nochmal kurz ausführen, warum das jetzt gerade für dein Projekt so sinnvoll ist, da auch verschiedene, ja, letztendlich Quellen oder Befundlagen zusammenzubringen, um sich diesen Klöstern zu nähern.
Das prominenteste Beispiel hat Herr Patzold in seiner Folge schon thematisiert. Das ist natürlich unter Regenbach ein, so wie es aussieht, frühes Kloster, wo wir aber die urkundliche oder die historische Überlieferung erst ab dem, ich meine, Spätmittelalter kennen, aber die Befunde deuten in eine viel frühere Zeit hin. Das bedeutet, es gibt höchstwahrscheinlich noch sehr viele, ich nenne es mal unter Regenbachs, in Baden-Württemberg, also dass wir so etwas keine historischen Quellen haben, aber eigentlich archäologische Befunde oder auch noch heute sichtbare, also aufgehendes Mauerwerk, sagen wir in der Archäologie, dazu erhaltene Bauwerke, die darauf hindeuten, es könnte sich um eine Klosterkirche oder um sonstige Gebäude gehandelt haben, die in Verbindung mit so einer klösterlichen Gemeinschaft stehen. Und natürlich ist der automatische Ausgangspunkt erstmal, dass man sich anschaut, was ist denn aus der historischen Überlieferung bekannt und in einem zweiten Schritt überlegt, an welchen Orten können solche frühe Klöster entstanden sein und welche Kandidaten, welche weiteren Unterregenbachs lassen sich eventuell identifizieren.
Also wir haben letztendlich ja, so wie ich das auch aus dem Vorgespräch mitgenommen habe, einmal den Fall, es gibt Klöster, da haben wir sowohl archäologische Befunde als auch historische Textzeugnisse. Wir haben aber auch Fälle, wo wir nur historische Textzeugnisse haben und gar nicht wissen, welcher Standort ist damit angesprochen. Und wir haben eben Standorte oder Befunde, wo dann das historische Material fehlt und wir gar nicht wissen, welches Kloster ist das jetzt eigentlich, oder?
Richtig, also als Beispiel, wo wir historische Überlieferungen haben, aber heute davon nichts mehr zu sehen ist und jetzt, es ist auch in Baden-Württemberg nicht überall so großflächig archäologisch gegraben worden, dass wir auch schon archäologische Befunde hätten. Da gibt's auch einige Kandidaten. Ich nenne hier mal die wenig bekannten Orte Baumerlenbach in der Rhein-Neckar-Region oder auch Riedlingen-Zell am Rande der Region Neckaralb Richtung Donau-Iller gelegen. Da können wir vielleicht heute noch eine Dorfkirche verorten, die womöglich auch alt ist, aber die urkundliche Überlieferung in beiden Fällen legt nahe, dass es an beiden Orten eine klösterliche Gemeinschaft schon im 8. Jahrhundert gegeben haben soll. Aber wo die jetzt heute zu verorten ist und ob die heutige Dorfkirche zwingend auch die Klosterkirche ist, genau, das möchte ich mir eben anschauen. Hm. Ist eine interessante Frage und es hängt nicht zwangsläufig, ist die Dorfkirche auch der Ort des Klosters. Und natürlich können wir auch eventuell ja auch die historische Überlieferung verifizieren oder falsifizieren. Also, dass man wirklich Ja oder Nein sagen kann, wird wahrscheinlich selten der Fall sein. Aber wir können, ich sag mal, in einem Indizienprozess überlegen, ist es jetzt wahrscheinlich, dass diese klösterliche Gemeinschaft existiert hat oder nicht? Oder finden wir archäologische oder bauhistorische Hinweise darauf, dass sich die historische Überlieferung erhärtet oder eben nicht?
Ja, sehr spannend. Und du hattest schon erwähnt, deine Forschung endet in der Mitte des 11. Jahrhunderts, also so ungefähr um das Jahr 1050 und ja, beginnt mit dem frühesten Kloster in Baden-Württemberg und da drängt sich ja fast schon diese doch sehr plakative Frage auf, welches ist denn nun das älteste Kloster in Baden-Württemberg?
Ich verstehe sehr gut, dass man das wissen möchte und dass es vielleicht ein Kloster oder ein Ort gibt, dass ich das gerne aufs Schild schreiben möchte, ältestes Kloster in Baden-Württemberg, aber natürlich ist aus archäologischer Perspektive die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir sehr selten so jahrgenau datieren können. Es gibt aber natürlich ein paar Kandidaten, die in Frage kommen. Zu den ältesten Klöstern gehört auf jeden Fall die Reichenau, was ja im Podcast hier schon ausführlich besprochen wurde. Und dann gibt es weitere Kandidaten, die so am Anfang des 8. Jahrhunderts liegen. Ich denke da an die anderen Ortenau-Klöster. Und zuletzt ist mein Fokus auf das Kloster Ettenheim-Münster gefallen, wo wir eigentlich keine Jahreszahl oder keine historische Überlieferung haben. Ettenheim-Münster könnte sich als ein Kandidat entpuppen, der eventuell sogar noch früher reicht als die Reichenau. Die Gründungslegende oder auch die gefälschte Gründungsurkunde stammt zwar aus dem 12. Jahrhundert, aber sie weist auf einen Märtyrer, einen Heiligen als Begründer dieses Klosters hin, mit dem schönen Namen Landelinus. Es werden auch Reliquien des Landelinus aufbewahrt in Münchmeier, ein Ort neben Ettenheim-Münster. Und diese Landelinus-Legende ist eher, wie soll ich mal sagen, in der historischen Forschung abgetan worden als pure Fiktion des Hochmittelalters. Letztendlich können wir das, ich bin dem mal so ein bisschen nachgegangen und habe überlegt, ist denn das wenigstens eine plausible Legende? Könnte da was Wahres drinstecken? Und bin darauf gestoßen, dass es doch mehrere Personen dieses Namens vom 5. bis zum 7. Jahrhundert historisch belegt sind. Unter anderem ein Bischof in Vienne und auch ein Klostergründer und Heiliger im heutigen Belgien. Und das lässt es zumindest sagen, es könnte. Also der Name ist plausibel für eine Verortung im 6., 7. Jahrhundert. Und da der südliche Oberrhein sowieso zu der Region gehört, zusammen mit dem Bodensee, wo die frühesten Klöster in Baden-Württemberg nachweisbar sind, würde ich dazu tendieren, diese Legende vielleicht nicht ganz so sehr von der Hand zu weisen. Archäologisch wäre es natürlich wunderbar, wenn wir dort graben könnten, um nachzuschauen sozusagen. Das Kloster selbst ist 1803 aufgelöst worden und große Teile davon wurden auch in der Folgezeit abgerissen. Wir haben aus der letzten Bauphase des Klosters aus der Barockzeit auch Baupläne, die überliefert sind. Und weil es zur Überbauung des Areals kommen sollte, wurde dort vom Landesamt für Denkmalpflege geophysikalische Prospektionen durchgeführt, wo man eben neben den Grundrissen des barocken Klosters auch andere Strukturen erkennen kann. Herr Jenisch hat das schon publiziert und auch Vorträge darüber gehalten. Das ist jetzt nicht eine neue Erkenntnis aus meiner Arbeit, aber diese neu aufgetretenen Strukturen weisen doch darauf hin, dass es sich hier zumindest um ein karolingisches Kloster gehandelt haben könnte. Das Gebiet ist heute Grabungsschutzgebiet. Ich werde da nicht graben dürfen, aber ich will vielleicht doch versuchen, in einem Indizienprozess mich dieser Gründungsphase noch mal ein bisschen zu nähern.
Mit Ettenheim, Münster und so insgesamt dieser Rheinregion hattest du auch schon angesprochen, dass da so die mit ersten Klöster in dem heutigen Baden-Württemberg entstehen. Und wir wollen jetzt auch noch mal so einen Blick vielleicht insgesamt auf diese Klosterlandschaft in Baden-Württemberg werfen. Kann man denn bestimmte Entwicklungslinien ausmachen oder bestimmte Schübe, dass man sagen kann, den und den Jahrzehnten ist quasi die Frontier quasi der Klöster weiter ins Land gewachsen. An welchen Linien entlang geschieht sowas im Zweifelsfall? Also wie gesagt, den Rhein hattest du ja schon erwähnt, aber können wir irgendwie darüber hinaus noch weiteres ausmachen?
Ja, auf jeden Fall. Zunächst möchte ich mal erwähnen, dass wir beide total unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, welche Anzahl von Klöstern in diesem Zeitraum in Baden-Württemberg bekannt sein könnte. Es war wirklich sehr interessant, wenn ich mit anderen Archäologinnen oder Archäologen darüber spreche, sagen die, ach, es gibt vielleicht 5. Und ich habe mit dir darüber gesprochen und deine geschätzte Anzahl lag bei, ich glaube, 200.
Ja.
Meine Liste hat aktuell umfasst 45 Objekte, ist also von beidem recht weit entfernt.
Mhm.
Die Anzahl wird sich sicherlich im Laufe meiner Arbeit auch nochmal verändern, denke ich. Von diesen 45 haben wir jeweils 14 Kandidaten im 8. und 9. Jahrhundert, 11 im 10. Jahrhundert und 5 im 11. Jahrhundert. Also wir sehen einen Schwerpunkt und leichtes Abnehmen im Laufe des Frühmittelalters und im südlichen Oberrhein und auch, wie schon erwähnt, am Bodensee ist auf jeden Fall der Hotspot in der frühen Zeit. Merkwürdigerweise haben wir auch große Löcher am mittleren Oberrhein, wo ich bisher nicht einen Kandidaten auf meiner Liste habe. Also der Rhein ist ein Hotspot nur im Süden, am südlichen Oberrhein. Und es gibt auch gewissermaßen ein Loch in der Region Neckaralb, wo mir nicht ein Beispiel bekannt ist. Ein weiterer Schwerpunkt neben dem südlichen Oberrhein und dem Bodensee ist die Region, ich würde sie Hohenlohe nennen, aber so Rhein-Neckar, Heilbronn-Franken, also so im Norden Baden-Württembergs, wo es eben auch einige Kandidaten gibt.
Vielleicht, um diese Begriffe noch so ein bisschen einzuordnen, also den letzten Teil mit Hohenlohe etc. hattest du schon so auf Nordosten, sage ich mal, Baden-Württembergs fokussiert. Südlicher Oberrhein ist jetzt vielleicht ein etwas abstrakter Begriff und aus meiner Beschäftigung mit Pirmin weiß ich, dass so an der A5 noch das ein oder andere Kloster ist, was zumindest Pirmin zugeschrieben wird. Würdest du sagen, der, ich sag mal, südliche Oberrhein geht dann von Basel bis Offenburg oder noch ein Stück darüber hinaus, aber dass wir so grob das mal verorten?
Ja, das kann man so sagen. Also der Ortenaukreis ist ein Schwerpunkt und dann haben wir noch Waldkirch im Kreis Emmendingen, dann Münstertal und Sulzburg im Breisgau Hochschwarzwald, Säckingen und St. Blasien in Waldshut.
die Klosterwelle, wenn man sie so benennen möchte, am Rhein hat dann ja auch tatsächlich einiges mit Pirmin gewissermaßen zu tun. Da hatte ich mich im Rahmen der Ausstellung auch so ein bisschen mit beschäftigt, dass dann ja ausgehend vom Bistum Straßburg eigentlich, so im Ortenaukreis, was ja auch eines der Schwerpunkte ist, noch Klöster entstehen oder zumindest frühere christliche Gemeinschaften zu einem Kloster womöglich auch reformiert werden, weil das ja vielleicht im Zweifelsfall auch so kleinere Eremitenzellen oder so sein können. Aber woher meinst du, rührt dieser Hotspot oder dieser Schwerpunkt in der Hohenlohe im Norden von Baden-Württemberg?
Ich denke, dass das im Norden von Baden-Württemberg eher was mit Bonifatius und vielleicht eher so einer angelsächsischen Einflusssphäre zu tun hat, dass eben nicht vom im Süden, wie du gesagt hast, Bistum Straßburg und im Norden ist es das Bistum Würzburg und die Strahlkraft, die von dort ausgeht, wo man zum Teil auch gezielt zur Erschließung von Regionen Klöster gegründet hat. Hier haben wir mit Moosbach eins der vier Klöster zur Erschließung des Odenwalds, zu denen Lorsch, Fulda, Amorbach und eben Moosbach gehören. Damit haben wir sicherlich den Norden Baden-Württembergs, können wir so ganz gut erklären. Es gibt aber auch noch, soll ich sagen, Gründungswege, die sicherlich sehr interessant sind und denen man noch ausführlicher nachgehen muss, die sich nicht an dieses Muster halten. Ich denke da zum Beispiel an die sogenannten Fuhlratszellen. Also es gibt mehrere Orte, die im Testament des Abtes Fuhlrat von Saint-Denis erwähnt sind. Abt Fuhlrat von Saint-Denis ist gestorben im Jahr 784 und mehrere sogenannte Fuhlratszellen sind erwähnt in seinem Testament. Und er vermacht diese Zellen in seinem Testament seinem Kloster, also Saint-Denis. Okay. Dazu gehören in Baden-Württemberg die drei Orte Hoppetenzell im Kreis Konstanz, Esslingen im Kreis Esslingen, ja, logischerweise, und Herbrechtingen im Kreis Heidenheim, also sozusagen Richtung Bayern, eine eher an der bayerischen Grenze. Und diese drei Orte halten sich jetzt weder an Hohenlohe noch an den Rhein, sondern, ja gut, Hoppetenzell ist im Bodenseekreis. Eventuell ist Schwäbisch Gmünd auch im Zusammenhang mit den Fuhlratszellen zu diskutieren. Also es gibt auch Gründungsbewegungen, die sich jetzt nicht am Bistum Straßburg oder eben diesem Hohenlohe-Kreis orientieren, sondern vielleicht andere Motivationen dahinter stecken. Darüber ist verschiedentlich spekuliert worden, warum jetzt gerade an diesen drei Orten. Aber damit werde ich mich eben mit meiner Arbeit auch noch auseinandersetzen. Esslingen haben wir gut belegt. Das ist eine berühmte Grabung in der baden-württembergischen Mittelalterarchäologie, wo eben in dieser Kirche St. Dionys mehrere Vorgängerbauten entdeckt worden, bis zu einer sogenannten Veitszelle, die auch archäologisch gut ins 8. Jahrhundert zu datieren ist.
Und wie heißt es immer so schön, die Ausnahme bestätigt dann doch wieder die Regel, also dass ja, da so zwischendurch ein paar Sprengler quasi abseits dieser Hauptlinien stattfinden, ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich. Mit dem Rhein kann man sich auch, glaube ich, schon ganz gut denken, dass da vermutlich noch das ein oder andere Inselkloster mit dabei ist. Kannst du jetzt in diesem frühen Stadium deiner Forschung aber schon vielleicht auch was dazu sagen, wo vielleicht abseits von Inseln noch Klöster gegründet wurden? Also welche anderen topografischen Standorte sind da interessant oder wie kommt überhaupt eine Standortwahl zustande? Du hattest im Vorgespräch auch erwähnt, dass du mal gucken wolltest, ob vielleicht eine besondere Nähe auch zu lokalen Herrschaftssitzen nachzuweisen ist.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, in der ich wirklich hoffe, im Laufe meiner Forschung jetzt weiterzukommen. Man kann sich die Inselklöster im Übrigen nicht nur an großen Gewässern vorstellen, sondern eine inselartige Lage lässt sich auch an kleineren Flüssen eventuell verwirklichen. Ein Beispiel dafür könnte Farndau, heute ein Stadtteil von Göppingen, sein. Aber abseits der Inselklöster sind natürlich noch weitere Lagen eventuell besonders attraktiv zu verschiedenen Zeiten. Man könnte da zum Beispiel an ein Kloster oder eine geistliche Gemeinschaft eher in einer Spornlage denken, was sicherlich auch gerade im früheren Frühmittelalter vielleicht auch aus strategischer Sicht ein sinnvoller Ort war.
Vielleicht ganz kurz, wenn ich dazwischen grätschen darf, die Spornlage müsstest du, glaube ich, kurz erklären, was damit gemeint ist.
Also eine Spornlage stellen wir uns so vor, dass an einem erhöhten, also es muss nicht ein großer Berg sein, aber eine Erhöhung gegenüber dem Umland, die an möglichst vielen Seiten steil oder vielleicht auch steil schräg zum übrigen Umland abfällt und aus der man eine gute Sichtachse hat in verschiedene Richtungen und die so schon aufgrund ihrer Lage vielleicht sogar parallel wie auch die Insellage irgendwie ein sicheres Gefühl, sag ich mal, ergibt.
Ich würde jetzt noch nachschieben vielleicht, dass die Spornlage, glaube ich, heutzutage vor allen Dingen von Spornburgen vor allem bekannt ist. Also bisschen dann auch schon raus. Ja. Also es ist einerseits dieses vielleicht auch etwas Abgeschiedene, weil man nur über einen Weg zu erreichen ist, was man ja womöglich mit den Inseln auch versucht hat. Aber es bot eben auch nochmal eine gewisse Sicherheit dadurch, dass ja dieser Bereich nur über einen Weg im Idealfall zugänglich war. Und die Spornburgen haben dann ja auf der zugänglichen Seite quasi noch eine Mauer hingesetzt und damit war das Territorium befestigt, mehr oder weniger.
Richtig. Ob wir so eine Abgrenzung jetzt bei geistlichen Gemeinschaften in Spornlage auch finden, ist vielleicht eine Fragestellung, der ich nachgehe. Aber natürlich kennen wir die Spornlage von hochmittelalterlichen Höhenburgen, die sich natürlich diese gute Lage im Gelände gerne auch zu eigen gemacht haben.
Aber ich hatte dich da unterbrochen bezüglich der weiteren topografischen Standorte oder auch vielleicht einer möglichen Herrschaftssitznähe.
Ah ja, genau. Eine mögliche Herrschaftssitznähe oder sagen wir so, ich möchte mir die geistliche Gemeinschaft im Geflecht ihrer zeitgenössischen Beziehungen anschauen. Und dazu gehört natürlich auch die Überlegung, welche Beziehung, welche Achse ergibt sich zu Herrschaftssitzen, die zeitgleich existiert haben. Und die Herrschaftssitze sind deshalb interessant, weil sie natürlich einerseits als Stifter hervortreten können, eben dieser geistlichen Gemeinschaft. Das führt im Laufe des, ist eher so eine Entwicklung in zweite Hälfte 10. Jahrhundert oder auch erste Hälfte 11. Jahrhundert, wo sogar innerhalb eines Herrschaftssitzes geistliche Gemeinschaften gegründet werden. Ich denke da zum Beispiel an den Hohentwiel, wo so ein Burgkloster existiert haben soll, nachweislich der Schriftquellen. Ich glaube, gegründet 970. Dort können wir leider archäologisch nichts mehr fassen, weil die Festung Hohentwiel alle archäologischen Spuren sozusagen hinweggefegt hat und das Kloster wurde auch sehr bald, ich glaube nach 20 Jahren, runter an den Rhein verlegt. Also war es vielleicht doch nicht so eine Idee, die sich jetzt breit durchgesetzt hat. Aber selbst diese Herrschaftsnähe wurde ausprobiert im Frühmittelalter.
Ja, und ich würde auch sagen, es ist ja relativ naheliegend jetzt aus meiner Historikerperspektive vielleicht eher heraus, weil wir ja doch auch da immer diese sehr engen auch sozialen Verknüpfungen zwischen ja dem Herrscherpersonal und dem teilweise Klosterpersonal sehen. Also da sind wir quasi gespannt, was deine weiteren Forschungen ergeben. Wir wollen jetzt nochmal auf ein, zwei Beispiele auch gucken. Wir hatten uns Ettenheim-Münster einmal rausgegriffen als ein womöglich sehr altes Kloster und Beispiel für die Rheinklöster. Aber ich glaube, da sind wir schon ganz gut drauf zu sprechen gekommen. Du hattest den Landelinus und seine Plausibilität schon ganz gut dargelegt. Deswegen würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir uns nochmal Baum-Erlenbach anschauen. Das hattest du auch schon mal kurz erwähnt und das ist jetzt nun kein Rheinkloster, sondern wäre ein Beispiel für diese Hohenlohe-Gruppe. Was wissen wir denn über Baum-Erlenbach?
Wenn ich noch ganz kurz möchte ich erwähnen, wo es ungefähr liegt. Ich gehe davon aus, dass das noch nicht vielen ein Begriff ist. Also Baum-Erlenbach liegt etwas nordwestlich von Öhringen am Kocher. Also tatsächlich in einer Spornlage über dem Kocher. das heutige Dorf Baumermbach, das im Wesentlichen aus einer Kirche und ein paar verstreuten Häusern besteht. Und Baumermbach finde ich sehr interessant, weil wir eine recht ausführliche Stiftungsurkunde haben, die aus dem Jahr 788 stammt, die uns leider nicht im Original überliefert ist, sondern nur als Abschrift, aber in einer sehr, sag ich mal, vertrauenswürdigen Abschrift aus meiner Nicht-Historikerinnen-Perspektive. Und zwar ist es eine Abschrift, die im Loscher Kodex notiert ist und die dort im 12. Jahrhundert reinkopiert wurde, sozusagen. Das heißt, unser Stand ist der, den ein Kopist im 12. Jahrhundert von der Originalurkunde abgeschrieben hat. Dieses Kloster, das in dieser Stiftungsurkunde genannt wird, hat nur wenige Jahre existiert. Also 788 habe ich als Jahr der Stiftungsurkunde angeführt. Und schon 795 scheint es nicht mehr existiert zu haben. Und diese Gründungsurkunde, ich finde die besonders oder total ansprechend, weil hier nämlich eine Frau als Stifterin auftritt. Es ist mir bisher bei dem Podcast aufgefallen, dass irgendwie Mönchtum und Kloster hauptsächlich als Männerkloster oder männliches Mönchtum bekannt wird. Aber natürlich gibt's auch schon in dieser frühen Zeit Frauengemeinschaften genauso. Und deshalb habe ich mir jetzt hier noch ein Beispiel einer Frauengemeinschaft rausgegriffen und nicht nur einer Frauengemeinschaft, sondern auch einer weiblichen Stifterin. In dieser Stiftungsurkunde stiftet eine Frau namens Hiltisnot, die sich selber gottgeweiht nennt und auch sich selbst als Abbatissa benennt, ihr Kloster, das sie selbst auf ihrem Eigengut, auf ihrem Allod von Grund auf neu gebaut hat, in dem Kloster Lorsch, und sagt aber, solange ich lebe, habe ich das als Lehen und betreibe hier mein Kloster. Und das soll immer so weitergehen, solange eine Frau aus meinem Geschlecht gefunden wird, die als Äbtissin erzogen werden kann und die dann die Leitung dieses Klosters oder dieser geistlichen Gemeinschaft übernehmen kann. Das scheint kurze Zeit später schon nicht mehr der Fall gewesen zu sein, denn 795 haben wir eine Urkunde, in der ihr Bruder diese, von einem Kloster ist dann nicht mehr die Rede, sondern diese Kirche, diese Basilika, wie es in der Urkunde heißt, eben dem Kloster Lorsch wieder überschreibt. Das heißt, hier haben wir eine geistliche Gemeinschaft, die eventuell nur 8 Jahre existiert hat, und es ist natürlich besonders interessant, sich diese mal in der Landschaft anzugucken. Und das habe ich getan. Man sieht im Höhenbild, dass Baumerlenbach eben diese Kirche auf diesem Sporn liegt. Der Sporn fällt ab zum Kocher hin mit einer guten Sichtachse bis zur nächsten Kocherschlaufe zumindest. Am Hang dieses Sporns wird heute noch Weinbau betrieben, was sich ja irgendwie auch ganz schön zu einem Kloster passen würde. Ich möchte jetzt nicht sagen, es gibt dort Weinbau seit 788, aber es ist zumindest ein Hinweis sein. Das Gebiet ist auch schon seit römischer Zeit besiedelt, also eventuell ließe sich ja die Weinbautradition auch noch weiter nach hinten verlängern. Und neben dem, dass diese Kirche selbst auf einem Sporn liegt, ist die Kirche noch von einem heute nur noch schwach sichtbaren, aber noch sichtbaren Wall umgeben, wo natürlich das Archäologenherz höher schlägt und man sofort mit seinem Spaten reinstechen möchte, um rauszufinden, was es mit diesem Wall auf sich hat. Ich weiß noch nicht, ob mir das möglich sein wird, das tun zu dürfen. Aber Baumerlenbach ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Objekt und eben auch ein Beispiel dafür, wie es auch schon im Podcast erwähnt wurde, dass auch nicht jedes Kloster oder jede Klostergründung eben von Erfolg und von Dauer geprägt war. Und diesen Aspekten würde ich eben auch ganz gerne nachgehen, auf die gescheiterten Objekte sozusagen zu schauen.
Und diese Kurzlebigkeit ist dann auch mehr oder weniger der ausschlaggebende Grund für meine vielleicht etwas zu hochgegriffene Schätzung von 200 gewesen, weil ja, wir wissen nicht, wie viel da überlebt hat, wie viel Prozent. Vielleicht gab es halt doch noch ein paar mehr.
Ich bin mir sicher, es gab noch ein paar mehr, und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich Hinweise von Kolleginnen oder anderen Personen, die hier ja, ist so schön sachdienliche Hinweise geben könnten auf spannende Objekte. Also es ist schon auch der eine oder die andere Kollegin auf mich hinzugekommen, hat gesagt, hör mal, hier habe ich etwas, da habe ich mich schon immer gefragt, das ist doch jetzt irgendwie keine normale Dorfkirche oder was haben eigentlich diese Steingebäude in dieser frühen Zeit an diesem Ort zu suchen? Ja, also ich freue mich sehr über jeden Hinweis und möchte dem natürlich auch sehr gerne nachgehen, sodass wir die Liste noch verlängern können. Hm. Ich bin mir auch sicher, es gab mehr. Wir können es sicherlich nicht mit dem heutigen Frankreich vergleichen. Im Vergleich dazu war Baden-Württemberg sicherlich noch ein Entwicklungsland, wie ich es, glaube ich, mal von Herrn Patzold gehört habe. Aber ein paar mehr als die 45 wird es sicherlich gegeben haben.
Ja, und vielleicht findet sich ja auch noch das ein oder andere Kloster in Oberschwaben. Du hattest es am Anfang schon so ein bisschen erwähnt. Neckaralb ist jetzt noch relativ blanko auf der Karte. Haben wir denn zumindest so ein paar Erklärungsansätze, warum in diesem Bereich, der doch relativ groß auch ist, so im baden-württembergischen Kontext, keine oder quasi keine da Klöster gegründet wurden?
Nun, also in der Region Bodensee-Oberschwaben gibt's Weingarten, in der Region Neckaralb nicht ein Kloster. Und wie gesagt, im mittleren Oberrhein ist mir auch nichts bekannt. Im Nordschwarzwald nur Hirsau. Warum diese Regionen so leer sind, kann ich mir aktuell nicht so richtig erklären. Hm. Aber das ist ja vielleicht auch schön zu sehen, dass wir eben noch nicht alles wissen. Natürlich könnte man im Bereich Neckaralb eben mit der Schwäbischen Alb argumentieren, dass vielleicht die Tatsache, dass es vielleicht verkehrswegemäßig, wie soll ich sagen, nicht gerade an der Autobahn liegt, könnte eine Rolle gespielt haben, gerade im Frühmittelalter, wo man davon ausgeht, dass es mit den Straßen nicht so gut bestellt war. Aber das kann nicht die alleinige Erklärung sein. Ich hoffe, noch Hinweise zu finden, entweder auf Klöster, die uns aus irgendwelchen Gründen aus der historischen Überlieferung eben fehlen. Es könnte absolut der Fall sein, dass uns einfach nur aus welchem Zufall auch immer die historische Überlieferung einfach fehlt und wir deshalb gar nicht auf die Idee kommen, den einen oder anderen Ort vielleicht als geistliche Gemeinschaft anzusprechen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit.
Aber, und ich glaube, das machen wir an dieser Stelle auch nochmal sehr explizit, dein Forschungsfeld bezieht sich eben auf die Frühzeit, auf das Frühmittelalter, weil jetzt vielleicht der ein oder andere schon aufschreit und sagt, na, hier gibt's doch Alpiersbach und Bad Schussenried und Gott weiß was alles. Ja, aber das sind dann entsprechend spätere Gründungen, die jetzt zumindest in diesem Kontext erstmal nicht von Interesse sind. Aber wir sehen, da ist noch ganz, ganz viel zu erforschen und sicherlich einiges zu tun. Und wir werden mit großer Spannung weiter beobachten, wie sich deine Forschung in den nächsten Jahren so entwickelt. Denn wir haben schon häufiger Desiderate in diesem Podcast ausgemacht. In dem Fall ist es zumindest mal ein Desiderat, um das sich gekümmert wird.
Ich hoffe, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann, ja.
Sehr schön. Ja, liebe Doris, ich würde mich dann an dieser Stelle ganz herzlich nochmal bei dir bedanken, dass du uns so einen wunderbaren Überblick mal gegeben hast, wie sich zumindest in den Grundzügen diese Klosterlandschaft in Baden-Württemberg ja entwickelt hat und auch so ein bisschen einen Ausblick gegeben hast, was da vielleicht noch so kommen kann. Lieben Dank.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, hier über mein Projekt sprechen zu dürfen und ja, freue mich über Hinweise und bin gespannt, was da so mich erreichen wird.
Ja, sehr gerne. Ist ja fast so ein bisschen wie Aktenzeichen XY ungelöst, ja, dass hier die Telefonanrufe total noch gebeten werden. Also da dann direkt der Hinweis, ihr findet Doris Schuller natürlich über die Uni Tübingen. Also da müsst ihr oder könnt ihr das ganz einfach googeln, beziehungsweise wir geben euch vielleicht einfach den Link zu ihrer Personenseite mit in die Shownotes. Da habt ihr dann auch direkt die Kontaktdaten, um euch melden zu können. Und ja, mir bleibt damit zum Abschluss nur noch zu sagen, ihr kennt es bereits, wenn ihr Interesse habt an der großen Landesausstellung, dann findet ihr alle Informationen zu dieser auf unserer Ausstellungswebseite ausstellung-reichenau.de. Aber ich warne vor, sie läuft nur noch bis zum 20. Oktober, also ihr müsstet euch sputen, hineinzugelangen, wenn ihr es noch nicht getan habt, dem Badischen Landesmuseum könnt ihr natürlich auch auf allen gängigen Social Media Plattformen, darunter Facebook und Instagram, folgen. Auch die Links findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und es ist tatsächlich die letzte Folge von Mönchsgeflüster. Insofern darf ich mich nochmal bei allen Hörerinnen und Hörern für ihre monatelange Treue bedanken. An dieser Stelle wird keine weitere Folge kommen. Ihr könnt aber gespannt sein, das Badische Landesmuseum plant schon die ein oder andere weitere Podcast-Reihe. Und bis dahin könnt ihr auch gerne in meinem Podcast oder bei meinem Podcast Epochentrotter vorbeischauen. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.